Und da du, Jesus, heilig bist, und da du der bist, der uns Kraft gibt und all unser Tun, unser Denken und Handeln zu etwas Bleibendem machen kann, genau darum bitte ich dich, Herr, schenke, dass auch meine dürftigen Worte in unser Herz fallen, dass es nicht bloß Richtigkeiten sind, sondern zu deinen Wahrheiten Dinge werden, die uns dir näher bringen. Danke, Jesus, dass wir dich hier spüren dürfen, wissen und glauben, fest vertrauen, ja, du bist hier. Amen. Heilig ist das Lamm Gottes. Einer der Propheten, der am häufigsten diese Worte genannt hat und von dem es überliefert ist, ist Jesaja. Und in eben diesem Jesaja steht auch der Text, der die heutige Wochenlosung darstellt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein Vers aus Jesaja 42, Vers 3. Geknicktes Rohr, glimmender Docht, da sind wir doch schnell einig. Das sind doch die Menschen ohne Jesus. Oder weitläufiger gefasst, das sind doch die, die Gott nicht haben. Wobei der Gedanke Gott haben, ist ja schon ein bisschen anmaßend, weil wir können uns vorstellen, Gott, wenn er wirklich so groß, so mächtig, so weit und so kolossal unfassbar ist, kann man nicht haben. Wer könnte behaupten, ich habe Gott? Aber das Schöne ist, Gott kann dich haben. Du kannst zu Gott gehören. Dieser Gott hat in Zeiten, bevor Jesus auf diese Erde kam, durch Propheten zu den Menschen geredet. Propheten wie Jesaja. Und Jesaja, das ist sicherlich einer der ganz großen Propheten. Nicht nur durch die Kapitelzahl, sind wohl über 60 Kapitel in diesem Buch, auch von dem Inhalt, von dem, was er geredet hat zu dem Volk Gottes, zu seiner Zeit aufgeteilt in zwei Völker, das Volk Juda und das Volk Israel. Beide hatten ihren König, beide hatten Erfahrungen damit, wie es ist, wenn ein König sich nicht drum schert, was wohl Gott gefällt und was er will. In diese Zeit passt Jesaja und viele andere Propheten. Propheten sind ja immer unbequem. Propheten mag man eigentlich gar nicht. So spannend man das vielleicht findet, so spannend wir das vielleicht empfinden mögen, dass ein Prophet etwas sagt, was vielleicht noch gar nicht da ist, was vielleicht noch kommen wird. So unbequem sind sie gewesen und vielleicht auch heute. Denn ein Prophet schaut einfach weiter, schaut über das Jetzt, über das Naheliegende hinaus auf einen Horizont, der ihm, wenn er ein Prophet Gottes ist, eben von Gott eröffnet wurde. Natürlich gibt es daneben noch andere Propheten. Es gibt viele Propheten, da sind wir uns einig. Aber wir reden hier von Propheten, von denen in der Bibel berichtet wird, die etwas berichtet haben von einer Zeit, die noch kommen wird. Jesaja, wie gesagt, lebte zu einer Zeit, da hatte das Volk Israel sich entschieden, genauso wie das Volk Juda, was vormals ja zu diesem einen Volk gehörte und dann abgespalten wurde. Wir wollen nicht allein durch Gott geführt werden. Wir wollen einen König haben, einen, den wir krönen können, einen sichtbaren, einen, zu dem wir aufschauen können, zu dem wir jubeln können. Und wenn andere Völker kommen, dann können wir zeigen, welchen König wir haben. Gott, Das war ihnen zu fern, zu weit weg vielleicht, zu unfassbar. Und so erlebten sie die Zeiten der Könige. Und im Moment ist gerade das Thema die Könige in den Losungen und man erschreckt richtig, weil da sehr wenige Könige sind, die wirklich Gutes getan haben. Und wenige, die dem Volk, also den Menschen, auch gut getan haben. Und in den meisten Fällen haben sie fürchterliche Dinge zugelassen und verfolgt und getan und im schlimmsten Fall das Volk unterdrückt. Und sie lebten eigentlich wie Sklaven. Und je mehr Ideen der König hatte, desto mehr durften sie abgeben von dem, was sie eigentlich zum Leben brauchten. Aber das hatte Gott ihnen schon vorher gesagt. Überlegt gut, durch Samuel einen Propheten, einen großen. Überlegt gut, ob ihr solch einen König haben wollt. Wollt ihr regiert werden von solch einem menschlichen König? Eure Entscheidung. Und es liegt ein bisschen auch nah bei uns, die wir auch manchmal lieber so eine sichtbare Regentschaft wünschen. Einen, der sagt, wo es lang geht. Einen, der mir handfest was sagt und ich tue das. Und dann freut er sich. Nicht so einen unfassbaren, unglaublichen Gott. Und so ging es dem Volk, welches Gott ja erwählt hatte und schon aus Ägypten herausgeführt hat, um zu zeigen, vertraue mir, ich kann dich führen, ich kann dich schützen. So ging es dem Volk auch nicht wirklich gut zur Zeit, als Jesaja auftrat. Kurz ein Einblick in dieses Buch des Propheten Jesaja. Es gibt eigentlich so zwei Teile, die man auffinden kann. Das erste ist so Kapitel 1 bis 36, das sind die Berichte. Da ging es noch um diese Herrschaft Assyriens, die Bedrohung durch Assyrien. Assyrien hatte gewaltige Städte. Ninive zum Beispiel war eine dieser gewaltigen Städte von Assyrien, aber nicht nur, hatte Heere ohne Ende, unterjochte die Menschen in der Umgebung und in der Ferne. Und die assyrischen Truppen lagen auch vor Jerusalem, als dann die Tributzahlung nicht groß genug war. Und der dortige König sagte, mehr wollen wir nicht. Also ein riesiges Heer. Und dieses erste Jesaja oder der erste Teil eigentlich dieser Jesaja-Schriften sind überwiegend Drohreden. Drohreden, wo Jesaja dem Volk sagen muss, macht so weiter. Und es wird schlimm enden, indem er ihnen die Wahrheit vorhalten muss. Und da ist es wieder, dieses Unbequeme. Es ist so unbequem, wenn einer einem die Wahrheit vorhält, wie es wirklich ist. Ich möchte lieber weitermachen mit meinen kleinen Macken, meinen Blessuren, vielleicht auch meinen großen, selbstgemachten Dingen, weil ich ja denke, ich könnte besser für mein Leben entscheiden. Immer wieder dieser gleiche Konflikt, dieser unbequeme Prophet. Und dann gibt es noch diesen zweiten Teil, der überwiegend dann in die Gefangenschaft Babyloniens hineinragt. Das heißt, die Gefangenschaft von Israel, dem ganzen Volk, welches weggeführt wurde. Diesmal von den Babyloniern, Nebukadnezar. Und in diesem zweiten Teil, der so ab Kapitel 40 beginnt, während die vier Kapitel dazwischen eher so ein bisschen die Beschreibung der damaligen Geschehnisse ist, da fängt es schon im Kapitel 40 an mit tröstet, tröstet mein Volk. Und dann dieser wunderbare Vers in Jesaja 43, fürchte dich nicht. Fear not. Wir kennen das auch als Lied, wir kennen vielen Sachen als Lieder, das ist wunderbar. Und die Krönung eigentlich Jesaja 53 über Jesus, das Opferlamm. Inklusive dieser Schriftstelle, die später nochmal in der Apostelgeschichte 8 erzählt wird, als der Kämmerer aus Äthiopien eine Jesaja-Rolle zum Lesen gekauft hatte in Jerusalem und auf dem Rückweg ist und fragt, wer ist dieses Lamm, welches zur Schlachtbank geführt wird? Von wem wird da überhaupt geredet? Der den Mund nicht aufgetan hat, der sich offensichtlich gar nicht gewehrt hat. Und Philippus kann ihm, da Gott ihn dorthin gesendet hat, in die Wüste, wo nichts ist, könnte man ja auch fragen, wieso schickst du mich hierhin, wo nichts ist? Und dann kommt der Kämmerer und dann weiß er, dass da was ist. Philippus kann ihm erklären, wer es ist und erklärt ihm, was das auf sich hat mit Jesus, dem Gekreuzigten, der tot war und wieder lebendig wurde. Jesaja ist ein gewaltiges Buch. Über Jesaja gibt es immer noch erstaunliche Funde. Die damaligen Funde in Qumran, wo es tausende von Legenden drum gibt, dass da Sachen verheimlicht wurden und die Kirche nicht will, dass das ans Licht kommt, brachten zutage ein Kapitel aus Jesaja und die Wissenschaftler waren verblüfft über die Übereinstimmung dessen, was wir heute in unserer Bibel lesen können, zu dem, was diese alten Papyrusrollen, was die alten Papyrusrollen hervorbringen. Haben gesagt, solch eine Übereinstimmung haben wir fast bei keinem heute aktuellen Text aus der Vergangenheit, den wir finden, weil es immer so leichte Abweichungen gibt, Verfälschungen vielleicht, aber nicht hier. Erstaunlich. Und dieses Stück, was er da liest, ist das krönende Kapitel über diesen Jesus, der gesandt wurde von dem, der so unfassbar groß ist. Und wenn ich von Papyrus rede, komme ich wieder zurück auf den Spruch, das geknickte Rohr, den glimmenden Docht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht verlöschen. Und denke, ja, ist das jetzt für die Menschen, die Gott nicht, ich formuliere es anders, ist es für Menschen, die Gott nicht hat? Wir können ja schon sagen, es gibt Menschen, die leben eigentlich völlig gottlos. Die interessiert das gar nicht. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei, wie ich denke, ja, das sind die geknickten Rohre. Und dann ziehen sie vorbei an mir mit dem Porsche und dem Q7 und ich denke, ja, ihr seid gar nicht glücklich. Und gucke manchmal rein und denke, ja, der sieht auch so verknittert aus. Um kurze Zeit später meine Frau anzufahren, weil sie was Falsches gesagt hat. Oh. Und dann denke ich plötzlich, Moment mal, es sind noch nicht immer die anderen Menschen. Die sehen auch oft gar nicht so aus und die sind auch oft viel glücklicher, als ich vielleicht wahrhaben will. Und ich muss auch gar nicht haben, dass die weniger glücklich sind oder irgendwas nicht haben, weil es geht gar nicht darum. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht darum, dass jeder, und auch jeder von uns, in diese Situation kommt und kommen kann, dass er wie ein geknicktes Rohr ist oder ein glimmender Docht. Und das ist unabhängig von unserer Vorgeschichte, unabhängig, ob wir hier in den Gottesdienst kommen, ob wir gesagt haben, okay, Jesus, ich vertraue dir. Ich habe dich erlebt, ich will dir folgen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und doch kann man zum geknickten Rohr werden. Jetzt sind so Rohre, ich habe mal ein ganz kleines Exemplar mitgebracht, sieht man jetzt überall noch auf den Feldern. Die Landwirte beeilen sich, dass man sie nicht mehr sieht. Diese Rohre sind schon geniale Erfindungen. Ich habe mal gelesen, die Konstruktion ist so genial, obwohl es hohl ist oder gerade weil es hohl ist, dass man, wenn man ein Hochhaus bauen wollte, was die gleiche Dimension hat von Länge zum Querschnitt, und die gleiche Stabilität, wie es dann eben trotzdem im Wind wanken und schwanken kann, ohne abzuknicken oder zu zerbrechen, müsste man ein Hochhaus, was auf 10 Meter Grundfläche gebaut ist, mehrere Kilometer hochbauen. Aber noch nie erlebt hier auf der Erde. Ich glaube, der Rekord liegt gerade bei 880 Meter oder sowas. Also in Asien ist man ja unglaublich erpicht darauf, das höchste Gebäude zu bauen. Und da werden Spitze auf Spitze gesetzt, Türme auf Türme. Und dieses Rohr ist eigentlich eine geniale Konstruktion unseres Schöpfers. Wenn wir zum Beispiel an Bambus denken, Bambusrohr ist absolut genial, absolut leicht und absolut stabil. Und ich habe gesehen, wie in China Hochhäuser gebaut werden. Da sind keine Stahlgerüste außen dran. Da wird alles aus Bambus geflechtet. Es gibt eine ganze Horde von Menschen, die können aus diesen Bambusrohren Gerüste bauen, die außen an diesen Hochhäusern sind. 80 Stockwerke und höher. Bambusrohr. Und die turnen da barfuß dran rum, binden mit solchen, ich glaube, mittlerweile sind es Plastik, vorher vielleicht Hanf, ich weiß es nicht, bändern dieses Rohr aufeinander und man sieht ein riesen Bambusgerüst. Und ich finde das beeindruckend. Jetzt ist das Rohr auch hohl und das hat deutliche Vorteile gegenüber einem Rohr, welches nicht hohl ist. Wäre es nicht hohl, würde es viel schneller knicken. Das heißt, es hätte irgendwo Hebelwirkungen, die dazu führen würden, dass sich das Rohr bei Belastung irgendwie selber abknickt. Und wie ich schon sagte, wenn das im Wind wiegt, wir sehen das, wenn es nicht gar ganz stürmisch ist, dann hält das eine Menge aus. Es ist flexibel. So leicht, so flexibel, so genial. Und dann wissen wir auch, manchmal liegen diese Dinger. Und dann war der Wind zu stark oder es gab Sturm oder Hagel oder alles zusammen. Und das ist vielleicht so ein Sinnbild. Das ist nicht nur vielleicht, ich nehme es jetzt als Sinnbild, denn auch wir geraten in unserem Leben in Stürme, die einfach zu schwer sind. Es geraten auf uns Dinge, die dazu führen, dass wir abgeknickt werden. Dass wir selber sind wie ein geknicktes Rohr. Jetzt ist die Technik heute schon so weit, dass man sogar geknickte Rohre ernten kann. Aber im Normalfall ist so ein geknicktes Rohr und das bleibt auch so. Jetzt kommen wir. Wie machen wir das, wenn wir so ein geknicktes Rohr sehen? Oder wir versuchen, es wieder aufzurichten. Das machen wir ein paar Mal. Und dann irgendwann, wenn wir es zu oft gemacht haben, passiert das. Wir sind oft so ungeschickt. Es gibt Materialien, da geht das noch schneller. Da braucht man nur einmal versuchen aufzurichten und es ist weg. Und da dachte ich mir, ja, so ist das, wenn wir an Sachen rangehen. So kann das werden, weil wir teilweise schon glauben, wir wissen, wie es geht. Teilweise schon meinen, ich habe es verstanden. Und dann versuchen wir vielleicht dem anderen zu erklären, wo das herkommt, geben gut gemeinte Ratschläge, versuchen dies oder jenes und in den meisten Fällen hilft es aber nicht. Und schlimmstenfalls ist es nicht mehr ein geknicktes, sondern ein abgebrochenes Rohr. Und das kann man überhaupt nicht mehr ernten. Das hat dann gar keinen Sinn mehr. Ja, jetzt ist aber hier die Rede von einem anderen. Wir erinnern uns nochmal kurz, Jesaja 42, 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier ist die Rede von dem, der kommen wird. Jesaja 42 fängt an mit, siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Es ist die Einleitung von dem, was schon darauf hindeutet. Und Jesus selber hat viel Bezug genommen auf die Schriften aus Jesaja und niemals dementiert, dass er selber der ist, von dem da geredet wird. Ja, wenn Jesus sich dem annimmt, der macht das irgendwie anders. Der hat da eine ganz andere Art. Er wird es nicht zerbrechen. Zuallererst, Jesus weiß, was ein geknicktes Rohr ist. Ich brauche Jesus nichts vorzumachen. Ich brauche ihm nichts vorzutäuschen, zu spielen. Halleluja, Jesus, alle Tutti. Brauche ich nicht. Punkt 1, er weiß sowieso, wie es mir geht. Punkt 2 hat er nie gesagt, ja, sing ordentlich Halleluja, bete fleißig, lese in der Bibel und dann ist alles gut. Punkt 3, was hat er gesagt? Ich bin gekommen zu denen, die den Arzt brauchen. Die Kranken brauchen den Arzt, die Geknickten. Er ist in aller Demut, in aller Sanftmut gekommen, mit heilender Kraft. Heilender Kraft eben und auch gerade für die Seele. Und darum ist es ein Unterschied, ob wir Menschen oder Jesus uns als geknickte Rohre in die Finger kriegt. Jetzt gibt's ja noch den zweiten Teil, den glimmenden Docht. Und weil das so schön plakativ ist, machen wir doch gleich mal einen glimmenden Docht. Ja, alles da. Da glimmt er. Was würde ich jetzt machen? Anfachen. Ne? Nicht wieder angegangen. Also mit dem glimmenden Docht habe ich es auch nicht so richtig. Jetzt muss ich den nochmal zum Glimmen bringen. Ich hoffe, es funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Also wo ist jetzt der glimmende Docht? Ich glaube, der muss ein bisschen brennen. Ne? Ja, er glimmt, genau. Jetzt bringe ich da so mal die andere Kerze so ein bisschen in die Nähe. Ihr kennt das, ne? Also wenn es noch richtig qualmt, dann kann man die Kerze auch höher halten, dann entzündet sich das auch wieder. Was ich damit sagen will, irgendwie bringt nur das andere Licht den Docht wieder zum Brennen. Ich möchte das als Sinnbild euch mitgeben dafür, dass Gemeinschaft sehr wohltuend sein kann und auch ist. Aber nicht in dem Sinne, dass der andere versucht, den einen aufzurichten, zu ermutigen oder, was wir viel lieber tun, zu ermahnen, in aller Liebe. Hast du nicht vielleicht doch was falsch gemacht? War nicht dies in deinem Leben? Nee, gar nicht. So ein glimmender Docht, der wird entfacht, wenn eine andere Flamme brennt. Kommst du zu Jesus, ganz klar, dann passiert das sofort. Sofort, naja, vielleicht nicht ganz sofort. Aber zumindest passiert es. Und dass die eine Flamme brennt, das ist auch das Werk Jesu. Er schafft es letztendlich, den glimmenden Docht nicht nur nicht zu verlöschen, sondern wieder zu einer Flamme zu entfachen. Er ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Er meinte kein Höllenfeuer auf der Erde. Das haben die Menschen auch teilweise falsch verstanden, dass sie dachten, ach ja, da kommt einer, der entfacht jetzt ein gewaltiges Feuer und macht diesen ungerechten Herrschern mal richtig Feuer unterm Hintern. Das haben viele gewollt und dachten, so einer, der mit Gottes Kraft Menschen heilen, Blinden das Augenlicht geben kann, Tote auferwecken kann, dem Sturm befehlen und er wird still. Der sogar noch darüber hinaus Sünden vergeben kann. Schuld, sei es eigene oder Schuld, die andere in mir entfacht haben. Der muss doch auch den Herrschern ordentlich Feuer unterm Hintern machen können, dass das mal Schluss ist hier mit dem römischen Unrecht und was es noch alles darunter gab. Nein, er verlöscht diesen glimmenden Docht nicht. Wo andere, und das ist tatsächlich so, wo Menschen sich nicht um Gott kümmern, vielleicht sagen, hat keinen Zweck, verlöschen. Keinen Zweck, abknicken, weg, hat nicht funktioniert. Da sagt er, ich lasse dich. Aber ich lasse dich nicht so, wie du bist. Ich nehme dich erstmal in den Arm. Komm zu mir, denn ich bin sanftmütig. Und ich bin gekommen, um zu dienen, um dich aufzurichten, aufrichten. Wenn ich als geknicktes Rohr zu Jesus komme, habe ich einen, der mich aufrichten wird. Nicht immer sofort, nicht immer direkt. Wir leben ja in der Instant-Gesellschaft, in der Sofortgesellschaft. Direkt jetzt und gleich, Expressversand, morgen hier. Es ist anders bei Jesus. Er weiß, wo unsere Seele Zeit braucht. Manche Wunden brauchen viel Zeit, bis sie verheilt sind. Und es ist immer Heilung da. Lass Jesus in dein Leben, lass ihn an dein Herz. Lass ihn an die Punkte, wo deine Seele geknickt ist, wo du das Gefühl hast, ich bin doch nur noch ein glimmender Docht. Qualme hier vor mich hin. Klein bisschen Licht gibt's ja noch, aber das ist weniger als ein Punkt in der Nacht. Ich kenne dieses Gefühl, ich kenne es selber sehr gut. Ich weiß, wie man sich fühlen kann. Ich habe mal an einem Punkt auf meiner Arbeit gedacht, ich höre jetzt auf und bin nicht mehr Ingenieur. Ich tauge dazu nicht mehr. Ich war so entmutigt, wie so ein kleiner glimmender Docht. Es ging nicht sofort vorbei, es ging eine Weile. Es war hart. Bin froh, dass ich darüber weggekommen bin, ja? Und ich bin froh, dass ich Jesus an der Hand hatte. Jesus hat mich immer an der Hand, auch wenn ich mich manchmal losreiße, ja, aber ich bin in seiner Hand. Und das ist das, was mir Trost gibt. Immer und immer wieder. Ich habe gedacht, wenn ich nicht mehr als Ingenieur arbeite, schaue ich mal. Und es gab mir Ruhe. Es gab mir einen gewissen Frieden. Einen Frieden, der eigentlich überhaupt nicht vernünftig ist. Vernünftig wäre Panik, Hektik, Angst, Sorge. Und keins dieser Dinge könnte mein Leben wirklich besser machen oder konnte es. Danke, Jesus, dass ich in deiner Hand sein darf. Danke, Jesus, du bist einfach gut. Und das Schöne ist, dieser Vers geht so weiter, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen, in Treue trägt er das Recht hinaus. Und dann Vers 4, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen. Ja, das ist so. Obwohl alle gedacht haben, jetzt ist er ganz vorbei. Jetzt ist sein Werk gescheitert. Als er dort am Kreuz starb, qualvoll. Nein. Er wird nicht verlöschen und er ist nicht verlöschen. Er wird nicht zerbrechen. Und er wurde nicht gebrochen. Unser Herr ist ein lebendiger Herr. Gott befohlen. Amen.